Greifswalder Stadtgespräche. Wir hören hin. Greifswald hört hin. Hier kommen Menschen aus unterschiedlichen Generationen und Bereichen der Stadtgesellschaft miteinander ins Gespräch. Offen, neugierig und auf Augenhöhe. Ob Jugendhilfe, Ehrenamt, Pflege, Kultur oder demokratische Institutionen, wir reden über das, was in Greifswald bewegt und darüber, wie wir unser Miteinander gestalten können. Dies ist ein Podcast des Generationenbündnisses und der Partnerschaft für Demokratie Greifswald in Zusammenarbeit mit Radio 98.1 e.V.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Greifswalder Stadtgespräche. Wir hören hin, ein Podcast der Partnerschaft für Demokratie in Greifswald in Kooperation mit dem Generationenbündnis der Stadt und Radio 98.1. Diese Woche sind wir als Partnerschaft für Demokratie wieder dran und wir haben uns ein spannendes Thema vorgenommen, was, glaube ich, ganz, ganz viele Menschen umtreibt. Nämlich es geht darum, Verständnis zu haben, ohne einverstanden zu sein. Wie sprechen wir eigentlich miteinander? Und dazu habe ich einen ganz besonderen Gast da. Dr. Christian Ulbricht ist Leiter des Regionalzentrums für demokratische Kultur in Vorpommern-Greifswald. Lieber Christian, schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gerne gekommen.
Bevor wir jetzt in die Tiefe einsteigen, wollen wir dich natürlich auch erstmal ein kleines bisschen kennenlernen. Deswegen bist du Team Kaffee oder Tee?
Eindeutig Kaffee. Also ich zähle jetzt schon zu den Leuten, die eine Siebträgermaschine haben.
Ja, ab einem gewissen Alter passiert das in unserer Generation. Und eher Ostsee oder eher Rig?
Ganz eindeutig Ostsee. Ich bin leidenschaftlicher Windsurfer. Wird auf dem Rig schwierig, ne?
Das wird eher schwierig, je nachdem, wie der Wind weht. Und die letzte Frage ist, bist du eher der Team aufgeräumter Schreibtisch oder organisiertes Chaos?
Organisiertes Chaos, total pur. Meine Kolleginnen lieben mich dafür.
Das kann ich gerade im Team gut nachvollziehen. Und so ein bisschen als Einstiegsfrage ins Thema, weil es geht ja heute darum, wie wir miteinander sprechen. Und du bist Leiter des Regionalzentrums für demokratische Kultur und Gesprächskultur ist ja auch Teil von der demokratischen Kultur. Was ist Demokratie für dich?
Sehr gut. Was ist Demokratie für mich? Ganz viel und auch ganz wenig. Eigentlich ist es die Art und Weise, wie wir unser Zusammenleben organisieren, nach gewissen Regeln. Und die Regeln sind halt speziell für Demokratie, dass es meistens über Verfahren läuft, Legitimation von Entscheidungen über Verfahren. Oder ganz einfach noch gesprochen, ist eine wunderschöne Art, Konflikte zu lösen, ohne dass wir uns die Köpfe einschlagen.
Das ist richtig und das ist auch sehr gut so. Magst du vielleicht, bevor wir ins Thema einsteigen, mal so ein bisschen erklären, was macht ihr eigentlich als Regionalzentrum für demokratische Kultur?
Ja, sehr gut. Also die Regionalzentren existieren seit 2006, 2007 in der Umsetzung, ist ein Landesprogramm aufgrund eines Landtagsbeschlusses entstanden, um die demokratische Kultur in der Region zu fördern. Also wir sind zentraler Knotenpunkt für Beratung jeglicher Art, die die demokratische Kultur fördern wollen. Also, aber was auch Hauptaufgabe von uns mittlerweile ist so der Abwehrkampf gegen antidemokratische Bestrebungen hier in der Region. Damit sind wir sehr viel beschäftigt gerade. Und wir machen das auf unterschiedliche Art und Weise. Also wenn man so die Begriffe hört, ne, Demokratie, Freiheit, Gleichheit, dann sind wir ja täglich in unserer Arbeit damit gezwungen, die runterzubrechen und die zu operationalisieren. Was heißt denn Demokratie fördern? Ne? Und wir organisieren ganz viele Formate regionaler Zusammenarbeit mit Leuten, um so ein bisschen verschiedene Perspektiven auf Phänomene zu bekommen. Das klingt erstmal so abstrakt. Ne?
Genau, kannst du das so ein bisschen an Beispielen mal festmachen?
Also wir versuchen, die demokratische Kultur zu fördern, einmal so auf der individuellen Ebene, da werden wir nachher gleich drüber reden, wie man so ja, mit fremden Meinungen, fremden Positionen umgeht. Da machen wir ganz viel Beratung zu gerade, aber wir fördern es auch auf der gesellschaftlichen Ebene, indem wir Probleme aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Ein Beispiel. Menschen sind ja grundsätzlich positiv und wollen die Welt zum Positiven verändern, ne? Aber sind in gewissen Zwängen auch manchmal gefangen. Es gab mal die Bemühungen, hier in der Region einen Präventionsrat aufzubauen und da wurden ganz viele Leute zu eingeladen und es ging darum, wie man jetzt gewissen Neonazis in der Stadt nicht die Hoheit überlässt. Mhm. Dann kam ein Ordnungsamtsleiter dazu zu dem Treffen und hat gesagt, Moment mal, ich bin Ordnungsamtsleiter, ich kann noch nicht aus meiner Position heraus, aus meinen Zwängen gegen eine Partei agieren. Und dann haben alle gesagt, ja, nee, das geht nicht. Also das können wir, dann müssen wir das Gremium irgendwie anders organisieren. Und unsere Aufgabe wäre an diesem Punkt zu sagen, Moment mal, das ist eine Perspektive unter ganz, ganz vielen. Also so eine rechtliche Perspektive auf das Phänomen. Dann gibt es noch eine aktivistische, eine politische, eine wirtschaftliche Perspektive. Und unser Ziel ist es, diese Perspektiven an einen Tisch zu bringen, die unterschiedlichen Perspektiven nachvollziehen zu können, um denn das Problem oder die Vielfalt des Problems erstmal durch so eine Vielfalt an Perspektiven wegzumachen. Also das dann erstmal die unterschiedlichen Perspektiven zu erkennen. Und dann haben wir schon unfassbar viel erreicht, wenn uns das gelingt. So, ne? Ich kann nachher nochmal über die Schwierigkeiten diskutieren. Also du merkst schon, unser Job ist mit sehr, sehr viel Kommunikation verbunden. So.
Und vor allem ja auch nichts, wo man vorher so ganz klar sagen kann, wenn man anfängt, das und das und das und das sind unsere Aufgaben, sondern das wird ja ganz viel bei euch auch gewesen sein, was sich mit der Zeit ergeben hat, wo ihr gesehen habt, oh, da gibt es Probleme, da braucht man Beratung oder wie war das so?
Ja, es ist wunderschön, man kommt morgens ins Büro, ne? Ich meine, vielleicht kennst du das auch, weißt du gar nicht, oh Gott, was kommt jetzt alles auf mich zu, und das ist sehr verschiedene Tage und das ist aber auch schön an dem Job. Genau, dadurch, dass wir halt sehr bedarfsgerecht arbeiten, stehen halt die Bedürfnisse der Menschen erstmal im Vordergrund und ihre Probleme, ihre Sichtweisen, und die erstmal zu verstehen und nachzuvollziehen, erfordert ja erstmal sehr viel Arbeit von uns, sich da rein zu versetzen. Das ist die große Herausforderung des Jobs, nicht seinen ganzen eigenen Kram da irgendwie reinzudenken, ne? Und das alles irgendwie eine eigene Agenda haben, keine eigenen Erwartungen, sondern wirklich den Bedarf in den Vordergrund zu stellen und dann versuchen, die Optionen der Menschen zu steigern, wenn sie irgendwie Handlungen durchführen müssen, ne? Also unser Motto bei der Arbeit, ich habe hier ein schönes Gedicht mitgebracht, kann ich hier nochmal vortragen. Man kann ja ab und zu was Neues machen, ne? Und nicht immer den Text so von einem Landesprogramm runterrattern. Also wir helfen den Menschen dabei, eigentlich sich zu verkomplizieren und die ganze Unordnung, die dabei entsteht, da nicht in Panik zu verfallen. Das ist unsere Arbeit auf der individuellen Ebene. Also ihnen mehr ermöglichen zu sehen, die Optionen zu steigern, mit ihnen zusammen zu reflektieren, und das, dann haben wir schon viel erreicht, wenn wir das geschafft haben.
Ich versuche das mal so ein bisschen runterzubrechen. Also es ist ja das Thema, über das wir heute irgendwie sprechen wollen. Unsere Gesellschaft scheint gespalten zu sein. Ist das eigentlich wirklich so oder wird das eher so herbeigeredet? Also was ich persönlich auch immer wieder beobachten konnte, auch im persönlichen Umfeld, ist, dass sich manchmal so Fronten verhärten, und wir neigen, gerade wenn Sachen kompliziert sind und wir befinden uns in einer Zeit, wo irgendwie so ganz viele Krisen aufeinander kommen, neigen wir dazu, Dinge schwarz-weiß zu sehen, weil es einfacher ist. Es ist einfacher, irgendwie was in eine Schublade zu stecken und nicht zu überlegen, naja, wie ist denn das vielleicht aus deren Perspektive? Und das ist es doch am Ende so, ne? Ich gucke nicht nur auf schwarz-weiß, sondern ich gucke, wie können andere Menschen auch auf dieses Problem sehen und kann mich auch so ein Stück weit in die Reihen versetzen. Und dann wird es automatisch komplizierter, weil man viel mehr Sachen irgendwie mit reindenken muss. Aber nur dann findet man ja eine Gesprächsgrundlage oder eine Möglichkeit, wie man zusammen daran weiterarbeiten kann.
Ja, genau. Sich in andere Perspektiven reinzuversetzen, braucht natürlich auch gewisse Voraussetzungen, ne? Also ganz banal gesprochen, ich muss einfach die Zeit haben. Wir sehen das, wenn wir mit Verwaltungsmitarbeiterinnen oder aus der Justiz oder so mit den Leuten zusammenarbeiten, alle wirken sehr, sehr gehetzt und gestresst. So. Und alle haben auch den Eindruck, oh Gott, das System ist irgendwie kaputt, ne? Also die Party ist vorbei. So ist gerade das Gefühl von vielen Leuten, ne? Aber keiner hat so richtig die Lösung dafür, ne? Und in diesen Situationen fällt es erstmal unglaublich schwer, wenn da jemand kommt und sagt, ey, du musst dich jetzt verkomplizieren, sieh das doch mal aus einer anderen Perspektive, ne? Ist natürlich der erste Reaktion, Abwehrreflex, was willst du denn jetzt? Ne? Ich habe hier ein Problem und hilf mir dabei, das zu lösen. So. Deswegen ist das keine einfache Arbeit. Ne? Ich werde nachher nochmal genauer erzählen, wie man da in so gewissen Situationen vorgehen kann, wenn man so mit fremden Positionen konfrontiert ist. So. Und das Schönste finde ich immer, wenn man erstmal so auf Leute trifft, erstmal nicht so eine Vorstellung zu haben von der guten Kommunikation oder der schlechten Kommunikation. Kommunikation ist immer dann erfolgreich, wenn es irgendwie weitergeht. Ne? Also wenn ich weiß, wie anschlussfähig ich sein kann, ne? Wenn Kommunikation erstmal weiterläuft. So wie wir beide uns gerade unterhalten, wenn ihr erstmal weitergeht, ich sag guten Tag, du sagst guten Tag, dann ist das schon mal ein Erfolg. So, ne? Das klingt jetzt ganz banal, ne? Gott, oh Gott. Aber wissen, wie es weitergeht, dann ist Kommunikation erfolgreich. Und diesen Anschluss zu finden bei Menschen, so was ist eigentlich wirklich ihr Bedarf, was wollen sie eigentlich wirklich, was ist ihr Interesse, und sie dabei zu unterstützen, das ist so mit unserer Hauptaufgaben so.
Und ihr redet ja mit ganz, ganz vielen Menschen, auch sehr unterschiedlichen Menschen. Und wie ist denn dein Eindruck? Ist unsere Gesellschaft gespalten?
Es kommt darauf an, wen man fragt, ne? Was man jetzt unter Gesellschaft versteht. So eine typische Antwort, ne? Es kommt darauf an. Ich muss dich enttäuschen. Ich würde sagen, so erstmal tief durchatmen, wenn wir die ganzen Zeitdiagnosen gerade hören. Du weißt es besser als ich. Du warst lange Jahre im Bundestag, ne? Eine Krise jagt die nächste, von der Schuldenkrise zur Eurokrise. Jetzt diskutieren wir über Krieg und über Digitalisierung und so. Also was ich damit sagen will, ist, dass Wandel und Veränderung ständig passiert. Dem sind wir ständig ausgesetzt, ne? Und das haben wir auch schon früher gesehen, ne? Wenn man jetzt mal die 60er, 70er Jahre mit der heutigen Zeit vergleicht, dann würde ich jetzt nicht so unbedingt sagen, das ist entspannter hier oder das ist friedvoller, das ist irgendwie anders, aber damals war auch viel los, ne? Und deswegen, was ich irgendwie erklärungsbedürftiger finde, ist so Stabilität. Also woher kommt Erwartung der Stabilität und warum wertschätzen wir das so groß, ne? Weil sozialer Wandel ist nicht erklärungsbedürftig. Der passiert durch neue Unternehmen, die kommen mit neuen Produkten auf den Markt, die entwickeln irgendwas, zerstören dadurch so schöpferische Kraft der Zerstörung des Kapitalismus, ne? Und das geht immer so weiter. Und jetzt haben wir gewisse Institutionen und Regeln, die sind natürlich extrem herausgefordert durch Wandel, ne? Und ich glaube, das löst ziemlich viel Stress aus. Aber ich denke, wir sind nicht gespalten und wir sind auch nicht, das zeigen ja auch die ganzen Analysen von Mao und so weiter, zu den Triggerpunkten, ne? Also wir sind uns eigentlich schon ziemlich ähnlich in den Erwartungen, ne?
Magst du vielleicht ganz kurz erklären, was die Analysen von Mao und die Triggerpunkte sind, weil ich nicht glaube, dass alle Zuhörerinnen und Zuhörer das wissen.
Also in den wesentlichen gesellschaftlichen Fragen der Umverteilung zum Beispiel oder der Migration oder auch dem Gender-Thema hat sich in diesen empirischen Analysen sehr gezeigt, dass der Großteil der Bevölkerung, so 70-80%, eigentlich die gleiche Meinung hat. So, ne? Und es passiert halt durch gewisse, er nennt die dann Polarisierungsunternehmer, die erzeugen dann so gewisse Erregungsspiralen und drängen in die Mitte des Diskurses, befeuert durch gewisse mediale Logiken, und auf einmal nehmen wir, um Gottes Willen, wir sind alle gespalten. Aber wenn man sich das dann in der Sache mal richtig anschaut, dann wird man feststellen, ja, erstmal durchatmen, ne? Worum geht's hier eigentlich? Und das finde ich irgendwie beruhigend. So. Beruhigend im Sinne, dass wir da auch schon Lösungen finden werden. So. Wenn wir uns der Sache wirklich widmen und nicht in diese Erregungsspirale erstmal verfallen. Bezüglich der ganz spezifischen Situation hier vor Ort. Ich meine, du kennst das auch gut. Das ist ein ganz spezifischer Erfahrungsraum hier. Vor der Wende, in der Wende, nach der Wende sind ganz viele Enttäuschungen hier passiert in der Region. Deswegen ist die Region auch nochmal spezieller. Die kann man auch nochmal spezieller aus dieser, ja, aus dieser Folie, ich nenne das jetzt mal Transformation Ost, betrachten. Also was hier alles passiert ist. Die biografischen Umbrüche. Ich glaube, 80% der Menschen hier vor Ort mussten damals einen neuen Beruf erlernen. Da passierten ganz viel Kränkungen. Und da gibt es ja auch diese Begriffe, die Menschen sind hier irgendwie transformationsmüde und sind bei neuen Entwicklungen immer sehr, sehr kritisch. Ne? Ich meine, ich habe das letztens auch nochmal nachgelesen. Der Ausländeranteil 1990 betrag hier 0,3%. Und diese relationale Steigerung von damals zu heute ist mehr als NRW hat hier in der Region. Ne? Das löst bei vielen Leuten einfach Diversitätsstress aus. Aber nicht unbedingt, weil sie jetzt alle Rassisten sind, sondern sie müssen erst so neue Erfahrungen machen mit dem Fremden, dem anderen, was das eigentlich ist. Und dabei zu unterstützen, so andere Perspektiven einzunehmen, das ist unsere Aufgabe, ja.
Tatsächlich spannend, die Punkte, die du aufgebracht hast. Wenn wir uns die finanzielle Situation von vielen Menschen anschauen, dann haben wir in Mecklenburg-Vorpommern grundsätzlich, in Vorpommern noch mal mehr als in Mecklenburg, deutschlandweit mit die geringsten Löhne. Und wenn ich keine Möglichkeit habe, mir ein Vermögen irgendwie anzusparen, noch da haben wir ja noch den Unterschied zwischen Ost und West. Also wie viel haben die Menschen eigentlich auf der hohen Kante liegen? Und dann kommt quasi die nächste Veränderung um die Ecke. Dann ist natürlich, wenn ich einen Puffer habe, schaue ich vielleicht ein bisschen entspannter auf Veränderungen, als wenn ich keinen Puffer habe und genau weiß, hey, ich muss irgendwie gucken, wie ich nächsten Monat meine Miete zahle, wie ich mein Essen zahle und meine Stromrechnung zahle.
Ja, ich stimme dir vollkommen zu. Ne? Und insbesondere kommt dann auch hinzu bei uns in der Region, dass dieser Vergleich, wenn ich sehr viele mit anderen Menschen zu tun habe, dass ich mich dann öfter vergleiche, sehr stark wirkt in der Region. Ich meine, auf Usedom, ne, gab es ja mal so eine Umfrage des Wirtschaftsministeriums, lehnen 60% den Tourismus in seiner jetzigen Form ab, obwohl sie von dem Einkommen leben. Also sie sehen ja auch ständig aufgrund des Tourismus, wer da hinkommt, mit welchem Einkommen. Also dieser soziale Vergleich ist nochmal viel, viel höher als jetzt, ja, welchen Ort kann ich jetzt nehmen, um den Vergleich zu machen? Ich will ja auch niemandem zu nahe treten, aber ihr wisst, was ich meine. So, ne?
Aber gleichzeitig sieht man ja auch, und das sehen wir in Greifswald ganz stark, als ich das Bündnis für die Partnerschaft für Demokratie aufgestellt habe, habe ich erstmal geguckt, also erstmal zu eingeladen habe, natürlich mitzumachen, habe ich erstmal geguckt, was haben wir denn eigentlich alles an Engagement, an Ehrenamt, an Zivilgesellschaft, aber auch an Unternehmen und Organisationen, und wir haben so, so viel und so viele wunderbare und tolle und aktive Menschen.
Spannend, ne?
Mega.
Und aber die verstehen sich meistens gar nicht als politisch, ne?
Natürlich.
Das ist noch mehr, also viel spannender noch so. Also wir erleben das auch im Landkreis, ne? Dass wir oft rumfahren und Zivilgesellschaft fördern wollen. Im Endeffekt ist jetzt also gerade die Frage so aus, wenn sich Leute Sorgen machen um die Demokratie, wer ist denn hier gerade noch Träger der Demokratie? Wer trägt das denn vor sich hin? Wer unterstützt das? Ne? Und da erleben wir natürlich, wenn du jetzt mit der Brille drauf schaust, ich nenne das manchmal auch so die westdeutsche Brille so, weil die haben natürlich Zivilgesellschaft nochmal ganz anders gelernt und die haben sich das selbst auch zu eigen gemacht, die Gesellschaft, das ist unsere Gesellschaft, wir stellen Forderungen und so weiter. Ne? Sieht man jetzt auch bei dem Demokratiebündnis Vorpommern, sind sehr viele westdeutsch Sozialisierte. Ne? Und wenn man jetzt zu dem Frauenstammtisch geht, den wir organisieren gerade in Vorpommern-Greifswald, politischer Frauenstammtisch, hat den Hintergrund, so mehr Frauen für die Kommunalpolitik zu begeistern, sind da meistens ostdeutsche sozialisierte Frauen und die nehmen sich gar nicht als politisch wahr. Stellen dann aber solche Forderungen, ja, bessere ÖPNV und weiß ich was so. Dann denke ich mal, ja, interessant, wie lässt sich der Unterschied eigentlich erklären? So, ne? Aber wenn man damit gleich an diese Brille rangeht, so, das ist politisch, das ist nicht politisch, dann sieht man viel nicht, ne? Und dann gleich zum Eingangsstatement, also man muss sich eigentlich mehr ermöglichen zu sehen von der Gesellschaft, ne? Und je rigider mein Denken so ist, ne? Desto schwerer fällt mir das auch so. Und eigentlich fördern wir immer so die Flexibilität da oben in der Birne, ne? Dass wir ein bisschen flexibler im Denken werden, so.
Hervorragend. Ja, das ist ganz hervorragend.
Ja, das ist auch sehr schwer. Besonders bei einem selbst, ne?
Ja, klar, man muss bei sich selbst immer anfangen. Aber wenn ich mir jetzt nochmal so anschaue, was hat Zivilgesellschaft mit Demokratie zu tun, mit unserem Zusammenleben, dann ist das ja eigentlich so, ich sag immer, Demokratie erlebt man eigentlich überall. Ob das jetzt im Verein ist, wo das ja sogar formal ist mit Vorstandswahlen und Rechenschaftsbericht und Kassenprüfung, oder ob das zu Hause ist mit dem Partner, der Partnerin, den eigenen Kindern, wenn man irgendwie gemeinsam entscheidet. Und wenn es so Sachen sind wie, was wollen wir eigentlich am Wochenende essen? Und es gibt eine Mehrheitsentscheidung, oder man diskutiert es allein aus. Allein das ist ja eigentlich schon gelebte Demokratie.
Jetzt frage ich dich mal, warum ist der Begriff denn so verpönt bei uns hier in Demokratie? Was denkst du?
ich stelle hier die Fragen, aber ja, nein, du hast eine total spannende Frage.
Warum labeln die das nicht als demokratisch oder so? Oder ich setze mich für die Demokratie ein?
Ich glaube, bei vielen Menschen ist im Kopf Demokratie ganz stark mit Politik verbunden und Politik hat ein wahnsinnig negatives Image.
Ja.
Und man merkt, dass je konkreter Sachen sind, je greifbarer das für Menschen ist, ich gehe jetzt so auf die kommunalpolitische Ebene, ja. Da, wenn Entscheidungen getroffen werden, welche Straße saniert wird oder ob es den Zuschuss fürs Kita-Essen gibt oder nicht, dann ist es sehr, sehr greifbar für Menschen. Und die Vertreterinnen und Vertreter, die wir hier in der Bürgerschaft haben, sind ja auch noch relativ nah an den Menschen dran.
Mhm.
So, man kann im Zweifelsfall zu Sprechstunden gehen, das haben auch Landtagsabgeordnete, das haben auch Bundestagsabgeordnete, aber da ist im Kopf der Menschen nochmal eine viel größere Hürde, auf die zuzugehen. Und wir hatten vorhin kurz drüber gesprochen, über die, ich habe gerade wieder vergessen, wie du sie genannt hast, quasi die extremen...
Polarisierungsunternehmer.
Genau, die Polarisierungsunternehmer. Ich glaube, die tragen da einen großen Teil mit zu bei. Und was das Ganze noch verstärkt, ist, wie wir Social Media nutzen und wie Social Media funktioniert. Ich bringe so ein Beispiel, die Algorithmen, also wie beispielsweise Instagram oder Facebook oder TikTok und so funktioniert, ist ja nicht, dass sie einem eine Plattform bieten wollen, wo man irgendwie eine schöne Zeit hat, sondern die verdienen damit Geld.
Mhm.
Und je länger wir auf diesen Plattformen sind, desto mehr Geld verdienen sie damit. Und je mehr ich mich über Dinge aufrege, desto eher bleibe ich länger auf diesen Plattformen. Das heißt, extremere Inhalte werden eher ausgestrahlt, weil sie zu mehr Kommentaren führen, weil sie häufiger angeschaut werden. Und wenn mir nur noch sowas reingespült wird, dann denke ich irgendwann, naja, das scheint ja eine Mehrheitsposition zu sein. Das bringt uns wieder so ein bisschen zurück zum Ursprungsthema.
Ja, läuft, ne? Werde ich gleich heute berücksichtigen, wenn ich wieder auf der Couch von Instagram versacke. Oh nein.
Und bei Politik ist das genauso. Also A, wird einem ganz häufig nur noch das reingespült, was man selbst eigentlich auch gut findet. Und wenn ich noch gar nicht so eine gefestigte Meinung habe und bin auf solchen Plattformen unterwegs, ich habe da mal den Selbstversuch gemacht. Ich habe verschiedene TikTok-Profile, wo ich den Algorithmus unterschiedlich trainiert habe, um einfach zu gucken, was wird anderen Leuten so angezeigt, nachdem ich mit einer Nachbarin gesprochen hatte, die mir mal gezeigt hatte, wie bei ihr der Feed so aussieht. Und da war sehr viel so in die Richtung und die da oben und die sind alle korrupt und denen geht es gar nicht drum, wie es euch geht. Und wenn ich niemanden in meinem Umfeld habe, der mir sagen kann, naja, vielleicht sind die ja gar nicht alle so, der zum Denken anregt, so wie ihr das macht, dann setzt sich das mit der Zeit fest und das ist wahnsinnig gefährlich. Und das ist bei, glaube ich, einigen Menschen passiert. Und das ist hier in der Region noch mal stärker als tatsächlich in Westdeutschland, weil wir hier viel weniger Menschen haben, die Mitglied einer Partei sind.
Mhm.
Schon allein so aus historischen Gründen sagen ganz viele Menschen, naja, ist ja schon okay, was die da machen, so, aber ich will selber nicht Mitglied werden.
Hm.
Damit will ich nichts zu tun haben. Und wenn ich niemanden in meinem Umfeld habe, der auch nur ehrenamtlich in einer Partei organisiert ist oder engagiert ist, dann habe ich auch wenige Menschen, die quasi Sachen für mich auch einordnen können. Und ich bin darauf angewiesen, auf das, was ich am Ende über Social Media beispielsweise konsumiere. Und ich glaube, dass unter anderem daher, das ist ja eigentlich ist es keine Ablehnung der Demokratie, sondern es ist eine Ablehnung von, also ich, zumindest aus den Gesprächen, die ich so geführt habe, habe ich ganz häufig eher rausgehört, so eine Ablehnung von Politik und wie Politik funktioniert. Oder wie siehst du das?
Ja, Bahnfahren hilft, ne? Da überschreiten oder überkreuzen sich halt die sozialen Kreise, ne? Und man merkt halt mal so, okay, wie kann das auch anders funktionieren? Wie sind andere Lebensweisen? Ja, bei solchen Umfragen wird sehr schnell verwechselt zwischen der Zufriedenheit mit der Demokratie und der Zufriedenheit mit der Regierungspartei, ne?
Ja.
Und wenn meistens so Demokratie abgefragt wird, kriegt man dann eigentlich die Antwort zu der Zufriedenheit mit der Regierungspartei, so. Ich glaube, die Zufriedenheit ist insbesondere bei jungen Leuten sehr, sehr hoch mit der Demokratie an und für sich, so. Also das sehen wir auch immer in Umfragen und die nimmt dann kontinuierlich mit der Zeit ab. Die am wenigsten zufrieden sind, glaube ich, die 50- bis 60-Jährigen. So kann man natürlich fragen, woran das liegt. So, große Spekulation. Ich denke mal, das hat sehr viel auch mit Berührungspunkten mit der Demokratie zu tun, dass man irgendwie doch unzufrieden ist mit dem System. Das ist doch, ich meine, das ist ja auch mega herausfordernd. Ne? Also wir tun immer so, als wenn man sich demokratisch engagiert, dann hat man Agenda, Sitzungsordnung, Gegenrede, Rede. Und das ist ja erstmal, das muss man ja alles erstmal erlernen. Das ist ja auch schwierig. Und da auch durchzusehen, ist auch nicht einfach. Also es sind sehr viele Erwartungen und Anforderungen auch an Demokratie gestellt. Nicht umsonst gibt es ja immer die Floskel, so, ne? Demokratie ist nicht nur eine Staatsform, sondern eine Lebensform, ne? Und die muss man sich erst antrainieren und damit arbeiten und so weiter. Und das fällt natürlich, hat die Region schwer, weil sie kann auch auf hier nichts aufbauen. Wir haben seit wie vielen Jahren, jetzt rechne ich mal hoch, seit 36, 35 Jahren die Demokratie hier und wir konnten ja auf so einen demokratischen Habitus niemals aufbauen. Hier gab es vorher nicht die Erfahrung, die zum Beispiel andere gemacht haben, ne? Ja, erinnere ich nur an dieses schöne Buch Freiheitsschock, also die Freiheit, die Demokratie kam über Nacht hier, alles wurde aufgelöst, die ganzen Strukturen, man musste sich neu orientieren. Davor gab es DDR-Erfahrungen, davor gab es Diktaturerfahrungen, also mit der DDR auch, denn kurz Weimarer Republik, aber davor die Gutsherrenschaft, die Preußenzeit und so weiter. Also die Region hat es schon schwer damit, ne? Aber da ist auch ganz viel Potenzial drin, ne? Was Neues mal auszuprobieren, neue Wege zu gehen. So. Und das wird ja von vielen vertreten, die These, dass Ostdeutschland so ein bisschen das Laboratorium ist, wie positiv wie auch negativ so für gewisse Entwicklungen. Ja.
Okay.
Da fällt mir die Geschichte wieder ein. Ne? Ich habe Teil meines Doktors an so einer amerikanischen Universität gemacht in Kalifornien. Ne? Ich habe in dieser Bay Area von San Francisco gewohnt. Ich musste morgens immer mit Fahrrad zum Berghof fahren, zur Uni da. Und das war immer super anstrengend. Und dann stand an der Kreuzung ein schwarzer Obdachlose und der hat immer gesagt, hey man, how you doing? Do you have a dollar?
So, yo man, wie geht's dir? Hast du mal einen Dollar für mich?
Genau. Dann bin ich hochgefahren und bin ins Seminar gegangen von der weltberühmten Professorin, ne? Zur Gender-Theorie. Und die hat dann auch gesagt, hey man, how you doing? Und ich dachte mir, krass, das wäre in Deutschland nicht passiert. Also, dass sich ein schwarzer Obdachloser in der gleichen Kommunikationsformel begrüßt wie eine anerkannte weltweite Professorin. Und dann habe ich überlegt, okay, was heißt das jetzt? Und das, was wir Deutsche, ich komme gleich zu der Intention, das, was wir gleich Deutsche immer so als fehlende Authentizität oder vorgespielte Höflichkeit oder Freundlichkeit denken, ist für sie eigentlich in den USA-Gesellschaften so eine Kommunikationsform, so eine Art und Weise, um überhaupt noch im öffentlichen Raum kommunizieren zu können. Die sind da so segregiert, so rassistisch, so ungleich, die Gesellschaft, dass sie in der Öffentlichkeit irgendwie was brauchen, um überhaupt noch gemeinsam zu sprechen. Ne? Und ich glaube, das haben wir in Deutschland noch nicht, weil wir sind viel homogener in unserer Gesellschaft. Und so, dass Leute immer noch davon ausgehen, der versteht mich auch, wenn ich ihn jetzt so anrede, weil er aus der gleichen Schicht kommt, das gleiche Sozialisation hat und so weiter. Und jetzt kommen bei uns, glaube ich, in der Gesellschaft immer mehr verschiedene Gruppen an den Tisch. Dann kommen Migrantinnen an den Tisch, fordern Rechte ein, dann kommen immer weitere Rechte einfordern, was komplett richtig ist. Ne? Dann wird das Geschlechtsdebatte geführt und immer mehr Leute wollen an den Tisch sitzen. Und dann haben andere Leute, glaube ich, das Gefühl, jetzt muss neu verhandelt werden, jetzt sind wir in so einem Status des Übergangs und ich glaube, da sind wir gerade drin, in so einem Suchprozess, so, wie wir Kommunikationsformen finden, dass wir uns in der Öffentlichkeit gut unterhalten, ohne eine Vorstellung von der guten oder richtigen Gesellschaft erstmal zu haben. Das ist die richtig großen Fragen gerade. Aber ich hoffe, das Beispiel hat es irgendwie illustriert so.
Ja. Es ist halt auch die, also ne, gleichzeitig wollen immer mehr Leute mit an Tischen. Also ich sehe es ähnlich wie du, dass das auch völlig gerechtfertigt ist, aber gleichzeitig haben Leute am Tisch dann die Angst, was zu verlieren.
Und ja, vollkommen. Es gab doch gerade so eine bei Tagesschau so eine Umfrage, ne? Wer wählt eigentlich die AfD? Ne? Und da kam halt raus, dass 80% die unterstützen, weil sie für sie die richtigen Themen ansprechen. Ne? Egal, ob das jetzt rechtsextrem Partei ist, sondern 76% zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern sagen, ihnen ist die Partei egal, wenn sie rechtsextrem ist, solange sie die richtigen Themen anspricht. Und die Leute haben Angst vor sozialen Abstieg. Ne? Und das sehen wir auch zum Beispiel, wenn wir in Wolgast sind. Also die höchste AfD-Wahlbeteiligung ist jetzt nicht in den Plattenbauten, sondern in den Eigenheimfamilien. So Abstiegsangst ist da ganz groß. Ne? Und ja. Veränderung und das, darum geht es eigentlich. Und da finde ich das schade, dass manchmal so der Diskurs so von Angst getrieben ist, sondern nicht so, wie können wir das denn jetzt noch betrachten? Welche Möglichkeit haben wir eigentlich, anders auf das Phänomen zu schauen? Ne? Und das mal ernst zu nehmen, das finde ich sehr spannend. So.
Dann haben wir doch eigentlich eine ganz gute Überleitung. Ich habe auch noch ein Zitat dabei, nämlich von John Dewey. Demokratie muss in jeder Generation neu geboren werden und Bildung ist die Geburtshilfe.
Oh je, muss ich das jetzt kommentieren?
Nein, das musst du nicht kommentieren. Es steht nur auf meinem schlauen Büchlein, was ich hier vor mir liegen habe. Nein, aber das ist, glaube ich, eine ganz gute Überleitung, weil wir auch drüber sprechen wollen. Was können Menschen eigentlich tun, wenn sie sowas in ihrem Umfeld erleben? Also wenn genau dieses, wir sind irgendwie an unterschiedlichen Stellen, haben so unterschiedliche Positionen, dass es manchmal schwer ist, überhaupt miteinander zu sprechen. Was hast du da für Tipps? Was hast du da so auch für Erfahrungen aus eurer Arbeit?
Genau, also grundsätzlich geht es erstmal darum mit fremden Meinungen. Ne? Das kann jetzt, egal welche politische Couleur, ne? Also ich treffe auf Positionen, die mir irgendwie sehr fremd sind, kann total humanistisch gebildet sein und treffe da auf eine Meinung, wo ich denke, oh Gott, was ist das denn? Das ist ja mega dumm. Oder ich bin anders sozialisiert. Also es soll erstmal nicht gewertet sein, ne? Aus welcher Position das kommt. Wenn ich jetzt auf Menschen treffe, die sehr, ja, sehr engstirnig sind oder sehr rigide Denkweisen haben und sich überhaupt nicht auch ihrem Verhalten verändern wollen und keine Veränderungsbereitschaft zeigen, dann hilft in der Kommunikation meistens, man wird es kaum glauben, Humor und die sogenannte paradoxe Intervention.
So. Was ist die paradoxe Intervention?
Also, dass man das Gesagte einfach aufgreift und dermaßen übertreibt, sodass das irgendwie aus dem Kontext rausgeholt wird und absurd wird. Ne? Also ein Beispiel, also wenn wir damit konfrontiert sind mit der Aussage, ja, wir werden bald alle muslimisch sein, ne? So, dann kannst du ja mal fragen, warum glaubst du denn, dass wir hier in Greifswald in 5 Jahren bald alle Arabisch sprechen werden. Also das ist ja vollkommen absurd. Ne? Und diese Übertreibung hilft dann dabei, so ein bisschen zu irritieren. Und mehr können wir in der Situation eigentlich gar nicht erreichen. Also ich will die Leute auch immer dafür zu schützen, so zu hohe Erwartungen in den Situationen zu haben. Ne? Also hier geht es nicht um Überreden oder Konsens zu erzeugen. Was wir da irgendwie erreichen können, ist ja so ein bisschen Irritation. Und dann haben wir schon viel erreicht. Ne? Also das können wir machen, wenn Leute sehr rigide in ihrem Denken sind. Ne? Wenn Leute so jetzt mit dir diskutieren und auch kritisch sind, aber prinzipiell offen sind für andere Argumente, ne, dann hilft meistens die Perspektivübernahme. Mhm. Also dabei zu unterstützen, mal die Perspektive von irgendwie zum Beispiel Minderheiten einzunehmen oder wie würdest du dich fühlen, wenn du jetzt dein Land verlassen müsstest über Nacht und so weiter. Das hilft so ein bisschen Empathie für die andere Gruppe aufzubauen und erstmal Emotionen und Wut überhaupt erstmal so ein bisschen runterzufahren, weil das meiste, was ich so auch in den Debatten beobachte, ist der sogenannte Kategorienfehler. Hier geht es ja eigentlich um sehr starke Emotionen und manche Leute wollen dann gleich mit Fakten und Analysen und so weiter und dann, ja, kommt man da nicht so und dann wird man halt nicht gut verstanden. Ne? Das Das habe ich damals wunderbar erlebt. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, es gab ja mal in Lötz eine Diskussion zu den Flüchtlingsunterkunft. Da waren ja auch sehr viele Anschuldigungen im Raum. So. Und der Kreis hat dann sofort damit angefangen, eine Debatte, wie viele Flüchtlinge sind da, also Zahlen zu liefern. Ja. Aber die Leute waren alle mega aufgebracht und es ging um Wut und um Emotionen. Und dann hätte man die erstmal einfangen müssen. Ne? So, und zu gucken, was ist hier eigentlich los? Und das erleben wir ständig. Aber das ist natürlich auch schwierig in solchen hitzigen Diskussionen. Ne? So, und wir haben jetzt also, wenn keine Veränderungsbereitschaft signalisiert wird, paradoxe Intervention, also starkes Übertreiben dieser Informationen eigentlich. Denn wenn ein bisschen Veränderungsbereitschaft eher so Perspektivübernahme anregen und jeder kennt das von irgendwie Führungsseminaren. Also wenn Leute schon Veränderungsbereitschaft signalisieren und auf einem guten Weg sind, dann ist einfach positive Unterstützung. Ne? Also viel Empowerment, viel gutes Zureden und so weiter und einfach dabei unterstützen. So
einfach stärken, ja.
Genau, das Positive eher betonen und das Negative auch mal weglassen und dann ja diesen Weg hier zu gehen. Ja, die Herausforderung war, ich meine, wenn ihr das jetzt googelt da draußen, 10 Tipps gegen Parolen, dann wird man so ein Rezeptwissen immer bekommen. Ne? So, ja, du musst das und das machen. In Situationen ist das immer schwierig, ne? Wenn man unter Zeitdruck steht und man kriegt so ein Ding an die Beine geworfen, dann weiß man erstmal, oh Gott. Und was da halt auch immer hilft, ist erstmal puh, durchatmen und so ein Situationsbewusstsein zu haben, in welchem Kontext bin ich hier eigentlich gerade, was ist hier eigentlich los und erstmal Fragen stellen, um erstmal Zeit zu gewinnen. Ne? Wie meinst du das? Und diese Fragen sind eigentlich super wichtig. So, wie meinst du das? Oder habe ich dich richtig verstanden, das? Weil es gibt der anderen Person nochmal Zeit, sein Gesagtes nochmal zu reflektieren und eventuell gesichtswahrend aus der Situation rauszugehen. So, ah ja, okay, du hast mich falsch verstanden und so. Und dann geht ja die Diskussion weiter, ne? Also nicht gleich mit einer Parole selber Nazi, ne? Also darauf so reagieren. Das, ich meine, kommt immer darauf an, was man will, ne? Wenn man einfach rumpöbeln möchte und mal einen schönen Abend haben möchte und vor Facebook mit Leuten streiten.
Aber darum geht's ja heute nicht.
Dann ist das der falsche Ansatz, so, ne? Aber wenn man sich gut verstehen möchte im Sinne von wissen, wie es weitergeht, dann gibt es andere gute Methoden, das zu machen. So.
Und tatsächlich, also ich habe mit diesem gerade erstmal Nachfragen, habe ich total gute Erfahrungen gemacht, nicht nur um Zeit zu gewinnen, weil sich für mich auch manchmal einfach nicht erschließt, warum denkt eine Person sowas? Ja. Also wie kommt die zu solchen Schlüssen? Und das, was du eingangs gesagt hast, irgendwie Horizonterweiterung funktioniert ja irgendwie in beide Richtungen. Ob ich den Horizont dann gut oder schlecht finde, kann ich für mich ja immer noch bewerten.
Genau, verstehen heißt nicht verzeihen. Ne?
Also aber erstmal verstehen, ne? Verständnis haben, ohne einverstanden zu sein. Erstmal verstehen, woher kommt die andere Person eigentlich aus, welcher Perspektive, dann kann ich beispielsweise das Ganze übertrieben nochmal darstellen, um irgendwie die Absurdität darzustellen. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass man dann sehr gut auch miteinander wieder ins Gespräch kommen kann und vor allem von so einer aufgeheizten emotionalen Perspektive runterkommt.
Ja, das ist super wichtig und ich meine, diese aufgeheizte emotionale Perspektive passiert ja meistens abends, wenn man allein im Bett liegt, ne, und denkt, ah, hätte ich mal was gesagt. So, ne, und oh, so ein scheiß Kommentar und ich wollte doch. Und dann sitzt man da und grübelt so und was wir da auch immer sagen, was da so hilft, versuchen sich so eine eigene Position zu bilden. Also du hast mich vorhin gefragt, was ist denn Demokratie? Warum ist Demokratie eigentlich toll? Kann man sich ja mal ernsthaft stellen, die Frage. Was ist daran eigentlich so toll? Ich meine, wenn wir in die Geschichte zurückblicken, das Stärkste, was da durch die Geschichte heilt, sind die Kriegstrommeln. Ne? Also, und Demokratie war eher die Ausnahme statt die Regel. Ne? Also das nochmal zu begründen, das hilft dabei, um dann sich in gewissen Punkten nicht so getriggert zu fühlen oder so oder mehr bei sich selbst zu sein. Und ja, ich finde das einfach fantastisch, sich das nochmal bewusst zu machen. Wir erleben in unseren Workshops auch immer, ja, das ist immer so eine moralische Setzung, weil Demokratie ist gut. Menschenrechte sind besser. Ne? Ja, aber niemand erklärt den Leuten mal, warum eigentlich.
Das ist das Gute dran.
Genau. So, und dann muss man gar nicht so eine abstrakten Diskussion führen, so, weiß ich, mit Systemtheorie oder mit abstrakten Demokratietheorien. Ja, für mich ist da Demokratie immer super einfach zu erklären, so. Also, wenn ich Brötchen morgen kaufen gehe, muss ich halt nicht meinen Parteiausweis auf den Ladentheke legen, so, sondern nur das Geld. So, und diese ganzen Grundrechte, die wir haben, hilft uns dabei eigentlich so, unsere Ausdifferenzierung der Gesellschaft irgendwie abzusichern, so, dass ich nur in der Rolle angesprochen werde, die ich auch gerade habe. Und das ist eigentlich ganz viel Schutzraum, so, dass wir unfassbar viele Probleme gut bewältigen können. So. Ich erinnere auch immer so an DDR. Also die Leute mussten damals, wenn sie umziehen wollten, irgendwie einen Passierschein haben. Da war es nicht einfach so, Freiheit, ich ziehe jetzt nach Ückermünde oder so, ne, weil ich es da so schön finde am Haff. Sondern nein, da muss das irgendwie beantragt werden. Das war alles politisch kodiert, alles politisch geframed. Und das ist heute in unserer Demokratie durch unsere Grundrechte nicht mehr so. Also davor warne ich auch immer so, das alles so mit Moral alles zu überladen. So. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, so eine Superkodierung. Ne? Die gute Gesellschaft, ja. Es gibt halt verschiedene Vorstellungen des Guten. Ne? Und es ist wichtig, dass wir es aushandeln denn so.
Richtig. Und das ist ja am Ende Demokratie. Demokratie ist, dass wir auch nebeneinander leben können, auch wenn wir ganz unterschiedliche Vorstellungen von Dingen haben, aber uns trotzdem respektieren können. Und du meintest irgendwie, wenn man sich die Geschichte anschaut, dann hat man da ganz viele Kriege. Und auch das ist ja ein Thema, was heutzutage immer wieder diskutiert wird. Es hat uns aber auch gezeigt, dass in der Demokratie wir die längste Zeit des Friedens hatten, die Deutschland bisher jemals gesehen hat. Und allein das ist ja schon was, wo zumindest ich mich wahnsinnig drüber freue und wahnsinnig dankbar drüber bin, dass ich in einem friedlichen Land leben darf.
Mir fällt das immer ein, so die Machtübergabe Übergabe damals von Scholz zu Merkel. Ne? Die haben sich einfach einen Handschlag gegeben, zack, ist das erledigt. In anderen Ländern läuft das ein bisschen anders ab. Ne?
Ja, so. Man muss nur in die USA schauen.
Ja, obwohl ich da auch immer denke, da geht die Demokratie jetzt auch nicht unter. Ne? Guck mal, New York zum Beispiel ist ja ein gutes Gegenbeispiel. Vor 3 Monaten dachten alle noch so, Gott, da sind wir schon längst im Faschismus. Auch da wieder ein bisschen durchatmen, so auf beiden Seiten. Und dann geht's weiter so.
Wobei man da ja schon sieht, also ne, die Demokratie ist da noch nicht weg, aber was man da durchaus sieht, sind beispielsweise die Verhaftungen von Leuten auf offener Straße durch irgendwie vermummte Beamte, die sich auch nicht ausweisen wollen. Ja. Und also auch da, sowas erleben wir in Deutschland nicht und da bin ich unglaublich dankbar für. Und ich möchte mir gar nicht vorstellen, was für Angst Menschen haben, die genau ins Muster von diesen Beamten und von diesen Agenten fallen.
Ja, wieder so innere und äußere Feinde suchen, da ist der Populismus immer sehr stark darauf angewiesen, ne? Damit er funktionieren kann. So. Ich hoffe, wir sind aufgeklärt genug, das zu reflektieren.
Wenn du einen Tipp mitgeben müsstest für die Menschen da draußen. So, ne? Also wir leben in einer Zeit, die ist irgendwie polarisiert und es sind Diskussionen, die werden sehr extrem geführt. Die Frage ist, ob sie so extrem überhaupt in der Gesellschaft sind, aber da haben wir schon drüber gesprochen. Viele Menschen haben so ein bisschen, na doch, ein Ohnmachtsgefühl mit, was kann ich eigentlich überhaupt noch machen? Und es wird ja irgendwie immer alles schlimmer. Du hast gerade das Beispiel von New York gebracht, was irgendwie mal wieder so ein Lichtschein war. Okay, es geht doch nicht nur alles bergab, sondern es gibt irgendwie noch gute Sachen. Was hättest du für Tipps für die Menschen da draußen, die irgendwie das Gefühl haben?
Große Frage, Anna. Kommt natürlich auch immer darauf an, mit wem man spricht, in welcher Situation, was ist der Kontext. Ein Beispiel mal, was mit der Wehrpflichtdebatte mit Jugendlichen, was da immer so aufgekommen ist. Ich war sehr überrascht und habe das auch vollkommen nicht gesehen, so, weil ich selber da irgendwie eine enge Perspektive drauf habe. Die Leute, mit denen wir gesprochen haben, mit den jungen Leuten, die waren eher so, ja schön, dann zeigen wir endlich mal eine gewisse Selbstwirksamkeit und kommen auch diese Ohnmacht heraus, wenn ich die Waffe in die Hand nehmen kann. So,
oh,
ne? Also ich kann selbst etwas tun, so, ne? Also steht ja dahinter, nicht diesem Ohnmachtsgefühl ausgeliefert zu sein, sondern ins Handeln kommen, aktiv sein. Und diese Logik, das muss man jetzt nicht dieses Beispiel nehmen, aber das kann man ja auf andere Sachen übertragen. Also zu fragen, wo kann ich einen Unterschied machen, wo kann ich mich einsetzen, egal ob ich jetzt Ministerpräsidentin bin oder ich bin Mitglied im Gartenverein. Ne? Also das wird halt wirklich im Alltag, darauf kommt es an, also wie ich im Alltag mit Menschen umgehe. Ne? Ob ich mich mal selber hinterfrage, so, jetzt kommt man da wieder hin, so. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also die Wichtigkeit des Zweifelns eigentlich betonen, ne? Ohne dabei so ein Fähnchen im Wind zu werden. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. So, ne?
Sich immer konstant hinterfragen, aber auch andere hinterfragen. Und es gibt natürlich auch die Momente.
Genau, Accountability, genau das bei der Politik. Also,
was ist Accountability?
Rechenschaftspflichtig, ne? Und auch zuständig sein für Entscheidungen, ne, die getroffen werden sollen. Also dass man Leute auch abwählen kann, wenn sie nicht positiv für gewisse Gruppen entschieden haben. Ne? Und das ist ganz, ganz wichtig, dass auch viel mehr Rechenschaft übernommen werden wird für politische Entscheidungen. So, ja.
Was ich noch ganz spannend fände, um die Thematik so ein bisschen auch mit abzuschließen, ist, wir haben jetzt drüber gesprochen, wie kann ich für andere Verständnis haben, wie kann ich mich selbst hinterfragen, wie kann ich auch andere hinterfragen, aber es gibt ja auch die Momente, wo man sagt, nee, das kann ich hier jetzt so nicht stehen lassen. Wie verhält man sich in solchen Momenten?
Wann ist zu viel, ne? Also was sind die Grenzen von Toleranz, ne? Tja, was sind die Grenzen von Meinungsfreiheit? Da geht es ja im Endeffekt darum, ne? Und alle unsere Grundgesetze dienen ja dem Prinzip der Gleichheit, ne? Unter die Menschen, die Gleichheit der Menschen irgendwie zu fördern untereinander. Und insbesondere da, wo halt die Freiheit eines anderen wirklich eingeschränkt ist, ne? Sei es jetzt durch Beleidigungen, Absetzungen oder einfach in der Menschenwürde, dann sind da halt immer die Grenzen erreicht der Toleranz, ne? Und das heißt erstmal nicht, dass man, wenn man Widerspruch kriegt, sofort in seiner Meinung verletzt ist. Da geht noch mehr so, ne? Bevor die Grenzen wirklich überschritten sind.
Meinungsfreiheit ist die Freiheit, die Meinung zu sagen, nicht, dass sie unwidersprochen bleibt.
Genau.
Noch da, also zumindest zu meiner persönlichen Erfahrung, man muss immer gucken, in welchem Kontext bin ich unterwegs. Stehen wir in einer Gruppe zusammen? Sitzen wir irgendwie gemeinsam am Esstisch? Ist das irgendwie eine große Demo oder spricht man vielleicht auch nur unter 4 Augen? Kann ja auch nicht einverstanden sein, respektvoll ausdrücken. Ich muss ja nicht sagen, ich möchte hier jetzt keine Schimpfwörter, du bist ein Blödmann, so, sondern ich kann auch sagen, ich möchte dir an dieser Stelle vehement widersprechen, ich sehe das anders.
Ja, total. Und das Schöne ist, bei so kontroversen Diskussionen, bei so fremden Meinungen, fremden Positionen, ich finde, da wird irgendwie das Soziale auch irgendwie sichtbar, ne? Man kann das endlich mal greifen, so, ne? Also, so wie wir miteinander reden, das ist ja vielfach von Normen geprägt, die wir gar nicht sehen, Hierarchieverhältnisse, Wohlstand und so weiter. Und bei solchen hitzigen Diskussionen kommt das mal irgendwie zur Sprache, ne? Also so soziale Beziehungen werden greifbar und sichtbar und das finde ich eigentlich wunderschön bei so fremden Positionen oder fremden Meinungen. Gesellschaft wird sichtbar. So.
Gesellschaft wird sichtbar und wir alle wollen gemeinsam dafür sorgen, dass wir eine starke Gesellschaft und eine starke Zivilgesellschaft haben.
Was für ein pathetischer Satz, entschuldige Leute.
Lieber Christian, danke, dass du bei uns warst, bei unserer Radioshow Greifswalder Stadtgespräche. Wir hören hin. Ich bin Anna Kasautzki, Koordinierungs- und Fachstelle der Partnerschaft für Demokratie. Ich weise noch darauf hin, am 5. Dezember haben wir um 16 Uhr unsere Demokratiekonferenz dieses Jahr in der Fischerschule. Kommen Sie, kommt ihr gerne vorbei. Wir freuen uns über Menschen, die mitdiskutieren und die mitmachen. Bis dahin erstmal noch eine schöne Zeit.